Hey, klasse, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich super, dass du eingeschaltet hast, dass du zuhörst. Es ist für mich eine Ehre. Es ist immer wieder eine große Freude, dass es dir wichtig ist, den Gottesdienst zu besuchen und die Predigt zu hören. Wir wollen mit dieser Serie Live-App eine Dynamik ansprechen, die wir bestimmt schon im eigenen Leben erlebt haben oder aber auch bei anderen beobachtet haben, nämlich das Gefühl, dass wir oder andere nur deshalb bessere Menschen sind, weil sie in der Kirche waren. Weil sich schuldig zu fühlen, ist ja auch eine religiöse Erfahrung, aber nur teilzunehmen, nur zuzuhören, das reicht eben nicht aus. Der Bruder von Jesus, der Jakobus, und Jesus selber hat es ja auch gesagt, aber der Bruder von Jesus, Jakobus, der hat gesagt, du machst dir etwas vor, wenn du denkst, dass du besser wirst, wenn du im Gebäude bist, wenn du zuhörst und glaubst, was du hörst. Das reicht nicht aus. Die Anwendung, die Tat, die macht den Unterschied. Getreu nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder nochmal mit den Worten Jakobus jetzt im Originaltext, im ersten Kapitel seines Briefes, im 22. Vers, da schreibt er, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt danach. Setzt es in die Tat um. Münzt es um in das Kleingeld des Alltags, in die 24 Stunden, die dir jeden Tag gegeben sind, dass du das, was du gehört hast, versuchst umzusetzen. Sonst betrügst du dich selbst, sonst sitzt du einem Betrug auf. Du denkst, du machst das Richtige, aber du machst es nicht. Oder Jesus hat es im Matthäusevangelium in seinem Gleichnis von dem dummen und von dem klugen Mann so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt. Hört und handelt. Einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Also die Verheißung ist, wenn du das Wort hörst, wenn du sein Wort hörst und danach handelst, es in die Tat umsetzt, dann bist du klug. Dann betrügst du dich nicht selbst. Und dann ist bildlich gesprochen dein Haus auf festen Grund gebaut. Nicht angewandte Wahrheit ist wie nicht aufgetragene Farbe. Wenn du sie in deinem Farbkasten lässt und die Leinwand hast und die Farbe nicht aufträgst, so ist das, wenn du die Wahrheit nicht anwendest. Oder du meldest dich in einem Fitnessclub an, aber das alleine wird dich nicht in Form bringen, sondern du musst dich anmelden und dann musst du hingehen und dann musst du tatsächlich die Eisen biegen. Oder du hörst nur einen Vortrag über Organisation. Das wird dich nicht organisierter sein lassen, sondern es ist notwendig, dass du das, was du hörst, in die Tat umsetzt. Das gilt für im Grunde alle Bereiche, aber ganz besonders für den geistlichen Bereich, für die Nachfolge Jesu. Wenn wir sein Wort hören, dann sagt er uns und sagt der Bruder Jesu, dann betrüg dich nicht selbst, sondern setze es um. Also, und in dieser Serie Live-Apps, das Wort App für Application, dafür, dass die Anwendung zählt, eine Lebensanwendung, da wollen wir über fünf große Lebensanwendungen sprechen, die, wenn du sie anwendest, dein Leben wirklich verändern können. Und letzten Sonntag hat Hans-Georg über eine Lebensanwendung gesprochen, die zentral ist, nämlich die Anwendung der Vergebung. Das heißt, wenn du vergibst, dann verändert sich dramatisch etwas in deinen Beziehungen und in deinem Leben. Menschen, denen vergeben wurde, sind dann auch bereit, gerne zu vergeben. Ein schwieriges Thema und es kostet uns immer wieder Kraft und Ermutigung und Herausforderung und auch den Willen, es in die Tat umzusetzen, tatsächlich zu vergeben und loszulassen. Heute wird es vielleicht noch etwas komplizierter, noch etwas schwieriger, denn es gibt eine Lebens-App, eine Lebensanwendung, die eine dramatische, wenn du es anwendest, wenn du es wirklich verstanden hast, eine dramatische Veränderung in deinem Leben hervorbringen wird, nämlich die Anwendung zu bekennen. Oder ein anderes Wort, ein sehr altes Wort, das du vielleicht kennst, und ich komme gleich nochmal drauf zurück, ist das Wort Beichte. Also, wenn du das Wort bekennen oder Beichte hörst, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass du etwas falsch gemacht hast. Oder wie ich in meiner Serie oder wie wir in unserer Serie Ausgangspunkt im Teil 7, glaube ich, ist es, über die Sünde gesagt haben, es hat immer etwas damit zu tun, dass du etwas absichtlich falsch gemacht hast. Denn nichts anderes bedeutet das Wort Sünde. Es geht hier nicht um Fehler, die dir versehentlich passiert sind, wo du einfach sagst, upala, Entschuldigung und so, sondern es geht um Dinge, die gravierender sind, nämlich, dass du es ganz bewusst tust und so absichtlich Beziehungen gefährdest oder zerstörst. Also das ist im Kurzen zusammengefasst das, was ich mit dem Begriff Sünde meine, dass du absichtlich etwas tust, was Beziehungen zerstört. Wenn du tiefer da einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Serie Ausgangspunkt. Die findest du auf unserer Internetseite. Da kannst du das anhören. Da kannst du dich dann auch noch etwas tiefer zu diesem Thema informieren. Es ist ein unbequemer Begriff. Und so habe ich es auch genannt. Der unbequeme Begriff der Sünde. Aber im Grunde hast du dieselben Maßstäbe in deinem Leben ja schon angewandt, wenn jemand bewusst die Beziehung zu dir in Frage stellt, bewusst dich betrügt, bewusst dich beleidigt, bewusst dich beschämt, bewusst dir Böses tut, dann zerstört das die Beziehung oder sie bringt diese Beziehung mindestens massiv unter Druck. Weil das so ist und weil es da auch einen Ausweg geben muss und weil wir alle ja regelmäßig genau so unterwegs sind, dass wir ganz bewusst Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, haben wir als Familie ein Ritual eingeführt, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Beziehungen möglichst klar bleiben, möglichst unbeschwert bleiben, möglichst offen bleiben. Und das bleibt tatsächlich nicht aus, jeden Tag, dass man auf die eine oder andere Weise aneinander schuldig wird, dass man ungeduldig ist, dass man Worte sagt, die verletzen, dass man Versprechen nicht einhält oder Schlimmeres. Und das Ritual, das wir eingeführt haben, ist, dass wir möglichst zeitnah uns zusammentreffen, also derjenige, der in Anführungsstrichen gesündigt hat, also die Beziehung in Frage gestellt hat oder gefährdet hat oder belastet hat, der Täter quasi und derjenige, dem das geschehen ist, dass man sich trifft, dass man darüber spricht und dass derjenige, der etwas Falsches getan hat, sagt, es bekennt, es sagt, ich habe es falsch getan. Ich habe diesen Fehler getan. Ich war in diesem Falle ungerecht, ich war ungeduldig, ich war zornig, ich habe auf deine Gefühle nicht Rücksicht genommen, was auch immer es ist. Und dann, wenn du überhaupt Interesse daran hast, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, dann läuft dann ein Prozess ab, dass der andere eben auch nicht sagen darf, ach, das war nicht so schlimm, ach, das passt schon, sondern eben auch sagt, nein, es hat mich verletzt und du quasi als der, der es bekannt hat, dann auch aushalten musst, welchen Schmerz der andere erlebt hat. Und dann die Bitte um Vergebung. Ich beziehe mich auf letzten Sonntag. Die Bitte um Vergebung ist dann der nächste Schritt. Und die Aussage des anderen, ja, ich vergebe dir. Ja, ich lasse dich aus der Schuld heraus. Eigentlich eine super coole Sache, ein super schöner Prozess, der uns immer wieder hilft, in klaren Beziehungen zu leben und unsere Beziehungen sauber zu halten und so auch mit einem guten Gewissen unterwegs zu sein. Aber leider ist das etwas religiös überfremdet worden. Also vielleicht bist du katholisch erzogen worden und hast, als du das Wort Beichte gehört hast, gleich an das Sakrament der Beichte gedacht. Oder wenn du evangelisch bist, dann hast du Luther im Ohr, der diesen Ablasshandel so sehr verachtet hat, und gesagt hat, nein, wir brauchen nicht mehr in die Beichte gehen, wenn wir sündigen, wenn wir also absichtlich etwas falsch gemacht haben, dann reicht es einfach nur spät nachts noch zu Gott zu sagen, oh, es tut mir leid, und dann vergibt er mir und er vergisst alles. Und wenn ich dann wieder die Sünde tue, dann merkt er das gar nicht, weil er es ja vergessen hat, dass ich wieder die Sünde tue und ich kann wieder einfach zu Gott kommen und sagen, oh, es tut mir leid, ich habe an der Stelle gesündigt und er vergibt mir und vergisst es wieder. Und beide Systeme sind eigentlich, wie soll ich sagen, religiöse Systeme, wenn sie der Kraft des Bekennens weggenommen haben. Man versucht auf irgendeine Weise Gott zu überlisten und vergisst dabei, dass wenn man versucht, Gott zu überlisten, das an sich schon eine Sünde ist. Dieses System der Beichte, wie es in der katholischen Kirche gelebt wird, ist relativ spät eingeführt worden. Es hat eigentlich ursprünglich mit Reue zu tun. Es hat eigentlich ursprünglich auch damit zu tun, dass du wieder gut machst, was du Böses getan hast und dass du dich von der Sünde abwendest. Also eigentlich war es so gedacht, dass du das, was du falsch machst, auch nur einmal falsch machst und dann damit aufhörst und den Schaden auch wieder gut machst. Und diejenigen, die jetzt protestantisch unterwegs sind und glauben, dass Gott Sünde vergisst, die muss ich leider auch enttäuschen, denn deine Freunde, dein Ehepartner, deine Kinder, die lassen es gar nicht zu, dass Gott deine Sünde vergisst. Sie reden die ganze Zeit darüber, was du Falsches getan hast. Und wie kann er das dann vergessen? Oder deine Eltern beten jeden Abend für dich und halten das Gott vor und erinnern ihn daran. Und wenn wir auf die Bibel schauen, wenn wir das Buch aufschlagen, dann dokumentiert sogar sein Wort Sünde. Und da kann sich Gott also definitiv dran erinnern. Er hat alles dokumentiert, was David getan hat und viele andere Menschen. Wir lesen von Judas, der Jesus verraten hat. Wir lesen von Petrus, der Christus verleugnete und so weiter. Und irgendwo auf dem Weg, auf unserem kirchlichen, religiösen Weg, sind wir zu der Überzeugung gekommen, ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen sind, aber wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass eigentlich der Hauptzweck der christlichen Beichte das ist, dass unser Gewissen erleichtert wird, dass man sich gut fühlt. Ich habe in einer katholischen Katechese gelesen, dass man, wenn man aus dem Beichtstuhl rauskommt, vorsichtig sein muss, weil man das Gefühl hat, man könnte die ganze Welt umarmen, man schwebt unter der Decke, dass man nicht abhebt. Also, dass man sich gut fühlt, dass man sich entlastet fühlt von einer Last, die auf einem liegt. Aber bei dem, was Jesus uns anbietet und bei dem, was der Bruder Jesu uns anbietet, geht es nicht primär darum, dass du dein Gewissen erleichterst. Und sogar im katholischen Sinne ist eine Beichte dann ungültig, wenn man gar keine Reue zeigt und gar keinen Vorsatz hat, eine Sünde in Zukunft bleiben zu lassen. Also selbst da wird ganz klar darauf Wert gelegt, dass du das sehr ernst nimmst, wenn du dorthin gehst. Aber wenn du jetzt zurückgehst auf den Befund, auf die Tatsache, wie es eigentlich wirklich geschehen soll, dann dient dieses Bekennen, wie ich das eben auch gerade in unserem Familienalltag beschrieben habe, als ersten Schritt zur Reue und zur Versöhnung und zur Wiederherstellung der Beziehung. Es ist also ein Prozess damit verbunden, dass du dich abkehrst von deinem Verhalten, dass du das, was anstrengend ist, was verletzend ist, was belastend ist, was man mit dem Begriff Sünde bezeichnen kann, dass du das bleiben lässt, dass du es in Zukunft nicht mehr tust. Und so dann am Ende versöhnt wirst mit dir selbst, dass du dich selbst nicht mehr verurteilen musst, dass du versöhnt wirst mit Gott und dass du versöhnt wirst mit anderen Menschen. Nun, wenn wir in die hebräische Bibel schauen oder auch im Neuen Testament, dann lesen wir schon einiges davon, wie wir unsere Sünde bekennen sollen. Und zwar, Und das ist jetzt überraschend und vielleicht auch die Herausforderung dieser Predigt an diesem Sonntag heute, dass wir es gegenüber der Person bekennen sollen, gegenüber der wir gesündigt haben. Also es steht eigentlich nichts davon, dass wir es heimlich irgendwie Gott sagen und dann entlastet sind und alles wieder gut ist, sondern es steht eigentlich nur davon, dass wir es der Person, dessen Beziehung wir zerstört haben, dass wir dieser Person gegenüber unsere Sünde bekennen. Es gibt also keinen Vers im Neuen Testament, wo wir unsere Sünde vor Gott oder vor einem Vertreter Gottes bekennen sollen. Es gibt natürlich einen Vers, wo du sagst, okay, steht doch drin, 1. Johannes 1, Vers 9. Der kommt jetzt natürlich sehr dicht dran, aber da steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Aber da steht nicht, dass wir es Gott gegenüber bekennen sollen. Es wird nicht an dieser Stelle gesagt, dass wir zu einem Priester, Pfarrer, Pastor gehen sollen oder zu einem Seelsorger. Aber es gibt einige Passagen in der hebräischen Bibel und im Neuen Testament, die sehr präzise uns anleiten, wie wir es machen sollen. Und wenn wir jetzt einsteigen in die hebräische Bibel, in das vierte Buch Mose, die ersten fünf Bücher sind nummeriert, 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose, im 4. Buch Mose, Kapitel 5, da heißt es, der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, jeder Mann oder jede Frau, die einem anderen auf irgendeine Weise Unrecht tut und so dem Herrn untreu wird, ist schuldig. Also wenn du irgendeinem Menschen Unrecht tust, dann hat das nicht nur mit der Beziehung zwischen dir und diesem Menschen zu tun, sondern es hat definitiv auch einen Einfluss auf Gott, weil du unmittelbar auch Gott Unrecht tust. So sieht es mindestens Gott, der zu Mose spricht und sagt, sag das dem Volk Israel. Und er muss die Sünde bekennen, die er begangen hat. Und sie müssen das Unrecht, das sie begangen haben, vollständig wieder gut machen. Ein Fünftel des Wertes dazu geben, also 20%, 20% obendrauf legen und alles der Person geben, der sie Unrecht getan haben. Also sie müssen zu dieser Person gehen und sagen, ich habe Unrecht getan, ich habe die Beziehung zu dir gefährdet, ich habe sie verletzt, ich habe sie möglicherweise sogar zerstört und versuchen es wieder gut zu machen und noch als Wiedergutmachung 20% obendrauf legen. Und was ich an dieser Stelle bemerkenswert finde, ist nicht nur der Prozess, der ganz klar vorgegeben ist, sondern was ich auch bemerkenswert finde, wie ich eben schon gesagt habe, ist, wenn ich einem anderen Unrecht tue, dann werde ich dem Herrn untreu. Dann betrifft das auch meine Nachfolge Jesu, meine Beziehung zu Gott. Und hier ging es überhaupt nicht darum, sich besser zu fühlen. Es ging überhaupt nicht darum, sein Gewissen in irgendeiner Weise zu erleichtern, sondern es ging ganz klar darum, die Hände an einen Sachverhalt zu legen, der schmerzlich ist, der peinlich ist, wofür du dich möglicherweise schämst, wo du tatsächlich bewusst gesündigt hast und das in Ordnung zu bringen und das auszugleichen oder mindestens zu versuchen, es auszugleichen. In manchen Fällen geht das so einfach nicht, aber da braucht man dann eben Kreativität oder konstruktive Ideen, wie das dann an der Stelle gehen kann. Und vielleicht erinnerst du dich im Neuen Testament an diesen kleinen Mann, den Zachäus. Er war ein Oberzöllner, also damals gab es die Kategorie Sünder und dann gab es die Kategorie Zöllner. Und die waren so schlimm, dass die Sünder nicht mal sich so nennen wollten, sondern Sünder, Kategorie Sünder war schon schlimm, Zöllner war noch schlimmer und Oberzöllner war praktisch so das allerletzte, was du sein konntest. Also ein ganz schlimmer Sünder aus Sicht der jüdischen Bevölkerung damals. Und Jesus, der wollte unbedingt Jesus sehen, ist auf diesen Baum gestiegen und er war dann ganz überrascht, als Jesus ihn auch sah und sich bei ihm einlud und sagt, du Zachäus, ich komme heute in dein Haus. Und dann hat er in diesem Haus mit dem Zachäus gegessen und er hat bestimmt auch in irgendeiner Weise etwas gepredigt oder irgendetwas gesagt. Und das hat den Zachäus aber dann so sehr bewegt, dass er vor den Herrn hintrat und zu ihm sagte, jetzt hör mal zu, was er sagt. Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Also diese Zöllner oder Oberzöllner, das bedeutet, dass der also noch einige Zöllner unter sich hat. Das war so ein hierarchisches System. Die Römer haben gesagt, du nimmst den Zoll für uns ein und den musst du auch abführen. Aber alles, was du darüber hinaus einnimmst, das darfst du behalten. Und da fragen wir auch nicht weiter nach. Und das haben die dann natürlich ausgenutzt und haben die Leute, wie er hier auch echt zugibt, erpresst. Sie haben die Leute total unter Druck gesetzt und haben Geld genommen, wo sie eigentlich hätten kein Geld nehmen dürfen oder kein Geld nehmen sollen. Also dieser Oberzöllner war hier Teil des Systems und es wird ihm klar, dass er vorsätzlich Unrecht getan hat. Unrecht an Menschen, über die er hier Macht hatte. Und das Alte Testament, wie ich eben gerade sagte, verlangte eine Strafe von 20%, also einem Fünftel. Und er bietet das Vierfache. Er bietet das Vierfache. Und jetzt muss man sich das mal bildlich vorstellen. Der Oberzöllner muss sich jetzt ja erstmal aufgrund seiner Buchführung erinnern, wen er erpresst hat. Und dann muss er ja zu jedem dieser Menschen hingehen und sagen, du, ich möchte bekennen, dass ich dich erpresst habe. Und jetzt überleg dir schon mal, wie das dann ist, wenn dieser Oberzöllner zu dem Haus geht und der erpresst wurde, ihn vom Fenster aus sehen kann, wie der auf ihn zukommt. Und was das für den Oberzöllner bedeuten muss, wenn er sagt, ich möchte dir bekennen, ich habe dich erpresst und es tut mir leid und ich erkenne, das war total falsch und ich hätte so nicht handeln dürfen und ich möchte das jetzt auch wieder gut machen, ich möchte die Beziehung wiederherstellen und ich gebe dir nicht das, was gefordert ist, 20% mehr, sondern ich gebe dir das Vierfache. Ich lege so viel mehr obendrauf. Und dann sagt Jesus als Reaktion zu ihm, Zachäus, du hör mal, also so war das nicht gemeint. Lass dich nicht hinreißen. Du hast gebeichtet und das ist gut, dass du deine Sünde zwischen mir und dir ausgesprochen hast. Jetzt vergebe ich dir und du bist von deiner Schuld befreit. Nein, so steht es nicht da, so hat Jesus nicht reagiert, sondern Jesus hat gesagt, nicht Zachäus, lass dich jetzt nicht hinreißen, werde jetzt nicht irgendwie total überdreht, sondern Jesus sagt zum Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Und das ist die Kraft, die das hat, wenn du anfängst, dein Fehlverhalten Menschen gegenüber zu bekennen, wenn du die Sünde, die in deinem Leben ist, bekennst. Bekennst, wie der Zachäus das getan hat. Und dann fügt er noch hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Das heißt also, durch diesen Prozess des Bekennens und Wiederherstellens hat dieser Zachäus Rettung erfahren, sagt Jesus. Und Jakobus ist dann noch sehr viel spezifischer, also Jakobus, der Bruder Jesu, den wir inzwischen kennengelernt haben, der gesagt hat, lass dich nicht betrügen, wenn du das hörst, tu es auch. Und da sagt Jakobus im Kapitel 5, Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Also nicht nur hat das sehr viel mit Rettung zu tun, sondern dieses christliche Bekenntnis führt zu einer echten Veränderung. Und das hat sogar eine enorme Tragweite hin zum Gebet, dass dieses Gebet eines Menschen, der ernstlich Christus nachfolgt, sehr, 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 sehr viel bewirkt und sehr powerful ist. Aber das steht auf einem eigenen Blatt, das werde ich vielleicht in einer der nächsten Serien nochmal tiefer behandeln. Heute möchte ich einfach davon reden, was diese Macht, diese Application, diese Anwendung, diese Lebensanwendung für eine Auswirkung haben könnte, wenn wir es richtig verstehen. Also wenn deine Version der christlichen Beichte nur deshalb ist, dass du ein reines Gewissen hast, aber es zu keiner Veränderung führt, dann machst du dir etwas vor. Und aus katholischer Sicht, falls du jetzt katholisch sozialisiert bist und katholischen Hintergrund hast, dann kann ich dir sogar sagen, dann ist auch die Beichte sogar ungültig. Du magst es als eine religiöse Erfahrung betrachten, aber es ist nicht mehr. Es ist nur das, eine religiöse Erfahrung. Und dass du selbst diese Maßstäbe ansetzt, das wird klar, wenn du dir bewusst machst, wie du eine Person nennen würdest, die dich verletzt, die dich tief verletzt, aber nie die Verantwortung übernimmt für ihre Tat, stattdessen aber in die Kirche geht und zur Beichte geht. Wie nennst du so eine Person? Was würdest du spontan sagen? Wenn ihr zusammen den Gottesdienst schaut, sagt es einander mal gerade, was ihr denkt, wie man so einen Menschen nennen würde. Also sicher nicht große religiöse Person. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man so einen Menschen einen Heuchler nennt. Was wäre, wenn ich für dich im Einzelhandel arbeiten würde? Du hättest ein Geschäft, du hast mich angestellt, an der Kasse zu kassieren und jeden Abend würde ich mich an der Kasse bedienen und 150 Euro aus der Kasse stehlen. Jeden Tag fehlt so viel Geld und dann würdest du mir auf die Schliche kommen und mich dabei erwischen und dann würde ich sagen, oh, ja, natürlich, oh, das tut mir leid, aber ich hab das Geld gebraucht und einen Teil dieses Geldes habe ich sogar in der Kirche, in der Messe, im Gottesdienst gespendet. Ich hab das Gott gegeben. Ist doch absurd, oder? Das würdest du doch nicht akzeptieren können. Damit du verstehst, was ich heute sagen will, möchte ich dir ein Gebet vorschlagen, weil bekennen bedeutet, ich möchte mich verändern. Und vielleicht stehst du gerade an dieser Frage, möchte ich mich eigentlich überhaupt verändern? Und vielleicht möchtest du das mit Gott besprechen, wenn du dich nicht verändern willst. Dann bekenn das doch mindestens vor Gott, wenn du dich nicht verändern willst. Bekenne das vor Gott. Bekenne ihm, dass du dies als ein Spiel betrachtest und dass du das genau weißt, dass das eine religiöse Übung ist für dich. Sag Gott, dass du überhaupt nie die Absicht hattest, ihm zu folgen. Und sei an dieser Stelle ganz ehrlich. Und vielleicht ist das auch dann ein erstes ehrliches Gebet, vielleicht das erste ehrliche Gebet, das du in diesem Falle gebetet hast. Ein Gebet, das möglicherweise den Verschluss deiner Seele öffnet für das Licht der Wahrheit, das Licht in dein Leben hineinkommt. Also wenn du dich nicht ändern möchtest, wenn du einfach nur in diesem Kreislauf von ich tue das immer wieder und ich bitte immer wieder um Vergebung, tu das immer wieder und bitte immer wieder um Vergebung bleiben möchtest, dann sag das Gott und sag, ich habe gar keine Absicht, mich zu verändern. Aber wenn du dich ändern möchtest, wenn du diesen Kreislauf durchbrechen möchtest, wenn du echte christliche Beichte durchführen möchtest und die Kraft auch erleben möchtest, die da drin liegt, dann geh zu der Person, gegen die du gesündigt hast, und bekenne, was du deiner Meinung nach getan hast. Und natürlich ist das schwierig und natürlich ist das möglicherweise sogar ein schmerzvoller Prozess. Und vielleicht öffnet das dir auch die Augen für das, was du getan hast, wenn du dann in die Tränen des anderen Menschen guckst oder in seine Emotionen, wie sie auch immer dann sein werden. Wenn du erfährst, was es mit dieser Person getan hat, was es ausgewirkt hat, welchen Schaden du eigentlich angerichtet hast. Und wenn du diese Person nicht greifbar hast oder wenn es im ersten Schritt für dich völlig undenkbar ist, sowas zu machen, dann suche dir mindestens jemanden, der dich zur Verantwortung ziehen kann, der dem du nichts vormachen kannst, wo du nicht alle paar Tage aufläufst und immer wieder dasselbe sagst und dann doch wieder tust, was du eigentlich gar nicht tun willst und wo du von dem du sagst, du möchtest dich ändern. Es ist tatsächlich so, und die anonymen Alkoholiker zum Beispiel machen uns das vor, du kannst dich von so einer Gewohnheit, von so einer lähmenden Gewohnheit nicht trennen. Und das ist praktisch eigentlich unmöglich, dich zu trennen, wenn du es nicht öffentlich bekennst. Wenn du es nicht öffentlich bekennst, kannst du diese Gewohnheit nicht brechen. Und falls dich das interessiert, ich blende den Link ein zu den anonymen Alkoholikern. Die haben 12 Schritte, die sie gehen, und jede Gruppenstunde beginnt mit diesem Bekenntnis, dass ich bin alkoholkrank. Das ist das erste Bekenntnis, das sie sagen. Aber der 5. Schritt in ihren 12 Schritten ist, wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Und im Schritt 8, wir machen eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt haben, und wurden willig, ihn bei allen wieder gut zu machen. Also dieser Prozess, den die anonymen Alkoholiker dem alkoholkranken Menschen zumuten und in den sie ihn hineinnehmen, ist ein Prozess der echten Veränderung, der echten Wiederherstellung. Und deshalb sind sie auch so unglaublich erfolgreich in dem Kampf mit Alkoholkrankheit. Und es gibt praktisch keine andere Möglichkeit, diese Art von Gewohnheit zu brechen. Und vielleicht macht dir das Angst. Vielleicht sagst du, oh Schock, was ist das heute für eine schwere Predigt. Aber du fürchtest die Folgen des Bekenntnisses mehr als die Folgen des Verschweigens. Du fürchtest dich mehr davor, Dinge ans Licht zu bringen, als Dinge im Verborgenen zu behalten. Aber die Dinge, die dich so lange kontrollieren, dein ganzes Leben lang kontrollieren, die werden das auch weiterhin tun, bis du sie ans Licht bringst, bis du sie bekennst, bis du sagst, ja, das bin ich. Und sie behalten tatsächlich Macht über dein Leben. Und das können auch ganz kleine Dinge sein, die Macht über dein Leben behalten, bloß weil sie in der Finsternis bleiben. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die mir das einmal ganz deutlich gemacht hat. Wir haben in einer unserer früheren Wohnungen ein sehr enges Schlafzimmer gehabt und der Schrank reichte gleich an das Bett ran, und an diesem Schrank hing ein Bügel und da war mein Bademantel drauf gehangen. Und nachts, als es finster war und ich die Augen aufgemacht habe, sah ich diesen Bademantel, der da hing, der war weiß oder so. Und ich dachte, in dem Augenblick habe ich mich furchtbar erschrocken. Ich dachte, es ist ein Gespenst, das da über mir schwebt. Und als ich dann das Licht angemacht habe und dieses, in Anführungsstrichen, Gespenst in das Licht gebracht habe, habe ich erkannt, dass es ein Bademantel war. Und dieser Bademantel, das will ich damit sagen, der hatte, bloß weil er im Dunkeln war, Macht über mich. Der Bademantel hatte Macht, mich zu erschrecken, mich zu erschüttern. Und erst als der Bademantel ins Licht kam, hat er seine Macht verloren. Und die Geheimnisse in deinem Leben, die du versteckst, die sind wie Splitter. Und es ist am besten, wenn du sie herausholst, dass sie sich nicht infizieren und nicht entzünden. Natürlich braucht das christliche Bekenntnis, das Bekenntnis deiner Schuld, deines Fehlverhaltens, erfordert Demut. Aber die Demut ist dann der Anfang der Veränderung. Und der die Folgen der christlichen Beichte fürchtet, hat die Folgen des Verschweigens noch nicht erlebt. Es ist tatsächlich so, dass wenn du etwas bekennst, dem Menschen gegenüber, dem du schuldig geworden bist, zum Beispiel, dann sind diese Konsequenzen, die sich daraus ergeben, relativ greifbar. Sie wirken sich nur auf wenige Beziehungen aus. Der Schaden bleibt begrenzt und in vielen Fällen lässt sich der Schaden auch wieder einrenken und Stück für Stück das Vertrauen wieder aufbauen, die Beziehung wiederherstellen. Aber die Konsequenzen des Verschweigens können ein Leben lang andauern und können viele Beziehungen beeinflussen, ganze Familien dadurch zerstören, bloß weil an einer Stelle jemand nicht bereit war zu sagen, ich war hier habgierig, ich war hier ungerecht, ich habe dich böse behandelt, ich habe Lüge über dich erzählt, ich habe deine Ehre verletzt, was auch immer es war. Also was ich dir sagen will und womit ich dir jetzt Hoffnung geben möchte, ist, dass die Folgen des christlichen Bekenntnisses, die Folgen dessen, dass du hingehst und das, von dem du weißt, dass es falsch ist, bekennst, das ist viel weniger schwerwiegend als am Ende die Folgen des Verschweigens. Und ich wünschte, wir alle könnten in diese Freiheit hineinkommen. Und ich leide immer wieder unter den Situationen, wo ich genau weiß, dass Beziehungen zerbrochen sind und die Menschen, die daran beteiligt waren, überhaupt nicht den Mut haben, herzugehen und zu sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich habe an dieser Stelle dich misshandelt, ich habe dir Unrecht getan, ich bin dir überhaupt nicht gerecht geworden, bitte vergib mir. Und natürlich ist es so besser, wenn du das bekennst, als wenn du dann dabei ertappt wirst. Und meine Vorstellung war ja früher immer die, da gab es so einen Overhead-Projektor, das ist also so ein Projektor, womit man Folien auf die Leinwand projizieren kann. Und ich hatte immer so diese Angstvorstellung, wenn ich also Sünde ertappt, in meinem Fall war dann, dass meine Sünde auf der Overhead-Folie steht. Manche Leute werden ertappt mit ihren Sünden und das steht dann in der Bildzeitung oder jetzt inzwischen im Internet. Alle Leute können es sehen, allen ist es bekannt und die Folgen sind verheerend. Und du kannst entscheiden, was du tun möchtest. Du kannst dich fragen, will ich diesen großen Schaden in Kauf nehmen? Will ich diese Belastung dieser Beziehung mein Leben lang mit mir rumtragen? Oder will ich den Mut aufbringen, zu sagen, ich bringe das in Ordnung? Ich bekenne meine Schuld und bitte um Vergebung. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir auch diesen endlosen, bedeutungslosen Kreislauf von Beichte und Sünde und Beichte und Sünde durchbrechen. Dass wir sagen, nee, wir wollen echte Veränderung. Denn wirkliche Beichte führt zu wirklicher Veränderung. Denn wenn du zu diesem Menschen gekommen bist und gesagt hast, so schaut's aus, dann ist die Kraft, die darin liegt, so stark, dass du in Zukunft auch dich selbst verändern wirst. Also die Frage ganz konkret jetzt heute an diesem Sonntag, hast du irgendwelche Geheimnisse? Spielst du dieses Spiel, wo du nur einfach dein Gewissen entlasten möchtest, aber keine Veränderung in deinem Leben siehst? Und bist du bereit, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Bist du bereit zu sagen, von heute an will ich Stück für Stück diesen Kreislauf durchbrechen und echte Veränderung in meinem Leben sehen? Und was wäre es, womit du anfangen könntest? Was kommt dir in den Sinn? Und du brauchst ja auch nicht dich zu quälen oder jetzt irgendwas an den Haaren herbeizuholen, sondern das, was dir jetzt bewusst wird, du weißt es ganz genau. Das muss dir auch niemand sagen, du weißt es ganz genau. Und wenn du einfach mal ein bisschen in die Stille kommst, dann kommt es ja schon auch wieder hoch. Du weißt es ja ganz genau, was es ist. Und das wäre dann der Punkt, wo du anfangen könntest. Und dich fragen, wem musst du das sagen? Also ich wünschte mir, wir würden das in unser Leben neu integrieren und es auch praktisch umsetzen. Es würde eine enorme positive Dynamik entfalten, der Befreiung, der tieferen und klareren Beziehungen und der echten Veränderung in unserem Leben. Bringen wir alles das, was uns jetzt gerade bewegt, in diesem einen Gebet zum Ausdruck, das Jesus uns gelehrt hat, wo er sagt, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Bis nächsten Sonntag, ich freue mich auf dich.